Game Dings. Dings dich rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Dings, eurem Podcast rund um Games und Leo. Hi, Leo.
Rund um mich. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Game Dings. Jawohl, und dem Daniel natürlich auch.
Yay, und bist du immer noch gehypt von der E3? Die war total toll und so.
Mega, beste E3 ever. Hatte noch nie schönere Pressekonferenzen und spannendere Bühnenshows ever.
You are breathtaking, Leo. You are breathtaking.
Ja, das war das Highlight. Das war das Highlight von der ganzen E3.
Aber wenn ihr mehr erfahren möchtet zu den Cyberpunk-Ankündigungen zur E3, hört mal in den letzten Cast rein. Lohnt sich, würde ich sagen, oder?
Definitiv, definitiv. Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Tatsächlich nicht, nein. Es geht zwar auch ein bisschen um Cyber, aber nicht ganz so viel Cyber vielleicht bei Watch Dogs Legion, dem neuen Titel von Ubisoft. Ein Open-World-Spiel mit Hacking und viel, ja, vielleicht auch Stealth-Action. Man weiß es noch nicht ganz genau, aber sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, wie ich finde. Und bevor wir jetzt mal Deep Dive einsteigen, was Watch Dogs Legion denn ist, würde ich mal sagen, vielleicht erstmal so ein bisschen geplaudert darüber, wie wir denn ja auf die Serie vielleicht zurückblicken.
Ja,
Leo, hast du da schon Berührpunkte gehabt in der jungen Vergangenheit oder in deiner alten Vergangenheit? Wer weiß schon.
Ja, tatsächlich. Also Watch Dogs 1 habe ich tatsächlich gespielt. Das habe ich auf Amazon mal in der Collector's Edition für 20 Euro bekommen. Hat mich sehr gewundert damals, aber war tatsächlich echt und kein Fake oder so. da habe ich es mal ausprobiert.
Was waren da alles drin? Erzähl mal.
Ach, boah, weiß ich nicht. Also eine Figur von dir, vom Hauptcharakter auf jeden Fall, aber sonst keine Ahnung, was da noch alles drin war. Okay. Die steht drüben bei mir im Schrank. Genau, das habe ich dann gespielt. Ich habe davor noch nie was von Watch Dogs gehört tatsächlich. Also ich habe von der Ankündigung oder so gar nichts mitgekriegt. Ich wusste nur,
das war jetzt dieser Hype-Train, der aufgekommen ist.
Ich wusste nur, dass es ziemlich beschissene Bewertungen überall hatte, weil es nicht das gemacht hat, was es versprochen hat. Gerade was Grafik angeht, da sah ja irgendwie der Trailer total geil aus und das Spiel am Ende richtig scheiße im Vergleich.
Da muss ich direkt mal losrenten. Also ich kann ein Spiel nicht verstehen, was man nur letztendlich an der Grafik bemisst. Ich kann es verstehen, dass eine gewisse Enttäuschung einhergeht dessen, dass nur sozusagen nicht genau das Gleiche dann zu sehen ist wie in einer E3-Demo oder so. Aber grundsätzlich ist das Spielgefühl doch das Wichtigere. Und ich glaube, das hat doch bei Watch Dogs 1 ganz gut gepasst oder zumindest diese düstere Hacker-Story.
Ja, fanden viele auch irgendwie komisch, also ich weiß es nicht. Also es hatten auf jeden Fall ziemlich viele Leute ein Problem mit Watch Dogs 1. Mhm. Ich fand's mega awesome, also ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt, ich habe es auch durchgespielt, wie sonst was. Also das ging echt gut, weil die Story war cool, das Gameplay war cool und es war einfach mal was Neues, so mit dem Hacken und mit dem, dass man dann einfach die Ampel grün schält oder die Brücke runterlässt, um drüber fahren zu können und nicht warten zu müssen. Und halt dann auch diese ganzen Einzelmissionen, die einfach auch schön individuell gestaltet wurden, wo du nicht jedes Mal dasselbe machst, sondern halt jedes Mal gibt's Rätsel und so, du musst dich auch wirklich ein bisschen anstrengen und nicht einfach nur reinrushen und alles umbringen.
Hast du auch mal online gezockt? Hatte ja auch einen Online-Multiplayer-Part.
Nein, habe ich nie ausprobiert, okay. Tatsächlich. Hatte ich kein Interesse dran, so. Aber ich fand den ersten Teil persönlich sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht einfach. Und ich mochte den Hauptcharakter auch einfach sehr gerne. So, das war einfach so eine tragische Story um Aiden Pierce und gut erzählt und er war halt auch einfach cool. Ja, er war so ein cooler Typ.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Merch auch ganz gut ging, so, ne? So rund um seine Figur, da gab es ja dann auch seine spezielle Jacke und so und da wurde schon, glaube ich, richtig gut die Verkäufe gestartet hier.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, da habe ich nicht so das mitverfolgt, okay. Ich habe nur gespielt tatsächlich. Und
Aiden Pierce Merch, ist auf jeden Fall viel vertreten. Ja. Gut, und dann ein bisschen später kam dann Teil 2, der ja in San Francisco angesiedelt ist und so ein bisschen dieses junge Hippe so ein bisschen mitbringt. Und ich glaube, das hat uns beiden nicht ganz so gut gefallen.
Das hat's aber für mich komplett gekillt. Also ich habe 2 Stunden gespielt und hab's danach deinstalliert, weil ich es einfach nur hammermäßig ätzend fand, wie diese Hauptcharaktere gespielt haben. Und ich habe eine schlechte Bewertung auf Amazon dagelassen und dann kamen so Leute wie von wegen so, hey, du kannst doch ein Spiel nicht nur in den Charakteren bewerten. Und das ist genau das gleiche Prinzip wie mit der Grafik, weißt du? Das ist dann halt einfach so eine Enttäuschung und
es ist halt doch kann man hochsubjektiv immer das empfinden. Ja, ne? Und das also muss man natürlich sagen, die Charaktere waren schon ziemlich nervig, fand ich auch. Ich fand allerdings das Gameplay so überragend, also mir hat es richtig gut gefallen, das Gameplay, dass ich das durchaus mal seine 30, 40 Stunden gespielt habe, nicht durchgespielt, aber ich hatte wirklich viel Spaß mit, vor allem, weil ich halt San Francisco, diese San Francisco Bay Area, die da ganz cool visualisiert ist, einfach super geil finde und auch dieses Jahr nach San Francisco fliege und mir das selber mal vor Ort anschaue und dann natürlich auch so ein bisschen diesen Online-Offline-Vergleich so ein bisschen hinbekomme, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das anlässt. Und ja, nee, also ich bin gehypt gewesen und es hat nicht ganz meine Erwartung erfüllt, weil einfach der Hauptcharakter und diese ganze Crew um ihn rum da, diese Deadsec-Crew, die fand ich einfach nicht so wirklich cool, ne? Einfach so ein bisschen also überhyped, die ganzen Geschichten, so ein bisschen zu fancy an manchen Stellen. Aber grundsätzlich so vom Spielgefühl, vom Gameplay her, fand ich das schon ganz schnieke und die Missionen haben tatsächlich auch durchaus Spaß gemacht, irgendwie da so das Eindringen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in diese... Doch, es war, glaube ich, von Facebook. Gab ja auch so einen Facebook-Clone in diesem Spiel drin und da muss man irgendwie in dieses Headquarter von denen eindringen oder so. Mhm. Und waren schon so ein paar lustige Anspielungen auch auf unsere Echtwelt mit drin. Und ja, ich fand's an sich ein ganz gutes Spiel, aber jetzt nicht so überragend wie der Teil 1. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen bei vielen die Enttäuschung. Es war halt eben sozusagen nichts mehr neu um das Hacking rum. Das hatten jetzt die meisten schon eben vom ersten Teil gut gekannt. Und deswegen bin ich jetzt super froh, dass Legion da quasi einen Schritt weitergeht und wirklich wieder ein neues Spielelement einführt, was du ja vielleicht mal so ein bisschen umreißen kannst, was du davon mitbekommen hast.
Also ich möchte kurz vorweg nochmal meine Aussage von eben korrigieren. Ich habe 41 Minuten gespielt, Watch Dogs 2.
Oh, wow, okay, das reicht natürlich jetzt raus, ja.
Also da hatte ich dann schon keine Lust mehr, das war für mich schon wieder vorbei.
Ja gut, wieso könnte sich denn Legion jetzt vielleicht lohnen oder was macht das Spiel neu? Wir haben ja, glaube ich, beide die Ubi-PK mitverfolgt.
Ja, also Legion, man hat keinen festen Charakter mehr, den man spielt, sondern man kann potenziell jeden spielen, den man da in DeadSec aufnimmt. Und man rekrutiert quasi neue Leute, um sie dann auch spielen zu können. Und wenn ein Charakter in einer Mission stirbt, dann ist er halt weg. Und dann muss man sich entsprechend wieder neue...
Ja, fast. Also es gibt wohl zumindest Charaktere, die haben auch die Ability, dass sie sozusagen nochmal sich reaktivieren können und nochmal sozusagen in die Dunkelheit flüchten, einfach sich so auflösen können und dann quasi der Permadeath erst in der zweiten Runde ist. Ne? Also du kannst, glaube ich, das halt so herstellen, dass du dich irgendwie verhaften lässt und dann bist du auch wirklich eingesperrt und kannst dich dann von jemand anderem befreien lassen. Gibt es so eine Befreimission? Oder du gehst halt wirklich auf Permadeath und dann bist du halt dann wirklich im zweiten Kill quasi auch wirklich tot. Das kannst du dir halt aussuchen, ob diese Variante A oder B, also quasi ich resiste, ich will eben sozusagen dann nicht irgendwie geschnappt werden und fliehe dann sozusagen noch einmal, aber wenn ich dann das zweite Mal erschossen werde, dann bin ich sozusagen richtig Permadeath und wenn ich eben sozusagen mich, den Polizisten quasi ergebe, dann komme ich halt ins Kittchen und kann aber dann von anderen Anhängern befreit werden.
Mhm. Auch gut.
Finde ich ein spannendes System auch mal, dass du wirklich die Möglichkeit hast, einen Hauptcharakter aus dem Gefängnis zu befreien. Also das finde ich ja eigentlich schon ziemlich klasse, dass sich das dann so dynamisch vielleicht spielen lässt, dass du da wirklich auch eine schöne Interaktion hast.
Hauptcharakter gibt's ja keinen wirklichen dann in dem Fall. Das sind ja alles, ich meine, außer du hast dann 80 Hauptcharaktere oder so, aber inwieweit die dann noch als Hauptcharaktere gelten. Aber man kann als Oma spielen, das ist natürlich auch 100 Punkte für dieses Spiel, dass man als Rentner durch die Gegend latschen kann.
Und auf jeden Fall, mehr Crannies für die
Games-Porsche. Der T-Club kann dann hier irgendwie Leute hacken, also das ist dann schon ganz nett gewesen. Aber ich muss einfach auch tatsächlich sagen, dass es mich jetzt nicht so umgehauen hat tatsächlich. Mhm. Du warst ein bisschen mehr begeistert in der PK als ich, aber es war bei mir auch so, es sah einfach nach so viel... Also es sah nach mehr vom selben aus. Klar, man hat dann das mit dem Charakteren-Auswechselsystem und so, aber sonst sah es halt trotzdem, finde ich, also außer natürlich auf die Location, das ist London und so, das ist natürlich auch alles sehr hübsch.
Stimmt, das
und,
sollten wir vielleicht jetzt mal gerade auch bereden, kurz bevor wir dabei abschweifen von, weil ich finde London als Setting finde ich einfach mal klasse, weil es letztendlich meiner Ansicht nach nicht so viele Spiele gibt, die in London spielen, auch nicht so viele Open-World-Titel. Es gab hier mal irgendwie das GTA London Add-on oder so. Dann gab es, glaube ich, auch mal ein Spiel für die Sony PlayStation, was exklusiv in London gespielt hat irgendwie. Aber ja, The Getaway war es, glaube ich, ne? Ansonsten fallen mir da relativ wenig Spiele an mit einer Open-World in London. Finde ich klasse, dass es ein europäischer, auf dem europäischen Kontinent oder zumindest noch EU aktuell, ja. Mal schauen, ist
Europa bleibt ja weiterhin
allgegenwärtig.
Aus Europa tritt's ja nicht aus.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Ich glaube, sie werden sich jetzt auch nicht zu USA anschließen. Ich glaube, da ist der Twist zu groß auch mit Trump. Aber ja, genau. Also ich finde es cool, dass es mal auf dem europäischen Landen quasi spielt. Ein großes Open-World-Spiel. Und zum anderen ist halt, London war ich ja auch schon selber mal vor Ort. Und deswegen, da kann man sich natürlich nochmal ein Stück weit mehr identifizieren, als wenn man es jetzt halt irgendwie in einer anderen US-amerikanischen Stadt spielt, wo man ja doch sagt, gut, das kenne ich vielleicht aus dem Film, aber viel mehr Berührpunkte habe ich jetzt da doch nicht. Und ja, von daher finde ich London als Setting ziemlich klasse. Musste man halt mal sehen. Ach, jetzt, wo es mir hier wieder einfällt, zwei Parallelen. Zombie U, das war ein Spiel für die Wii U, wie es man schon raushört, und gab es dann später auch nochmal als Neuauflage für die Next-Gen-Konsolen als Zombie. Und da gab es nämlich auch zwei Ähnlichkeiten. Zum einen, das spielte auch in London. Es war so ein reiner Survival-Permadeath-Game. Und das andere, was daran interessant war, dass man halt einen Überlebenden gespielt hat. Und wenn der Überlebende gestorben ist, ist man einfach in die Haut des nächsten Überlebenden reingestürzt und konnte dann quasi die eigene Leiche plündern, quasi von seinem Vorgänger. Also es hatte zwar auch schon Ansätze von dem neuen Ubisoft-Titel hier Watch Dogs, ne, Legion, weil du da ja quasi auch eben diese Komponente drin hast mit dem Permadeath und eben in die andere Rolle reinschlüpfen von einem anderen Charakter.
Ja, genau so ist es. Ja, genau, London. Also ich persönlich verbinde mit London jetzt nicht so viel. Also du warst da, du bist da übel abgegangen, als Tower wir das Bridge gesehen haben. Aber ich war jetzt, also ja, ich weiß, wofür London steht, aber du bist ja übel abgegangen, als es da angekündigt wurde. So, boah, London. Ich so, ja, okay. Halt London, ne? Aber eben, also es sah für mich im Großen und Ganzen dann trotzdem halt mehr vom selben aus, bis auf diese Mechaniken eben, die angesprochen wurden.
Und die alle Charaktere sollen simuliert sein, hieß es, ne? Realistisch simuliert. Jeder hat so seinen Tagesablauf und seine ganz persönliche Persönlichkeit. Ja. Und das soll wohl auch so sein, dass du da irgendwie so eine spezielle AI einsetzen, dass du halt wirklich da alles so durchmischt ist, dass irgendwie das quasi vielleicht auch nochmal dynamisch die Skript so funktionieren, dass du halt da sehr individuelle Charaktere hast, die da so ein bisschen random generiert aus bestehenden Story-Assets quasi zusammengewürfelt.
Ja.
So habe ich das zumindest verstanden, was ich schon, wenn es gut gemacht ist, ziemlich klasse fände, wenn das da wirklich so, sag ich mal, eine sehr breite Varianz an Charakteren dadurch erzeugt wird irgendwie, dass man sagt, okay, hey, wir haben jetzt, sag ich mal, so 8 verschiedene Komponenten, aus denen wir so einen Charakter zusammenstückeln oder so. Die eine Komponente heißt vielleicht Raucher, Nichtraucher, dann vielleicht, weiß ich nicht, wurde schon mal vom Hund gebissen oder sowas. Keine Ahnung, was sich da alles möglich ist oder so. Aber ich finde das enorm spannend, da sozusagen so eine Vielfalt an Charakteren zu erzeugen. Und deswegen bin ich da umso gespannter. Und ja, ich freue mich da enorm. Es soll jetzt ja auch schon relativ zeitnah rauskommen, irgendwie Anfang 2020. Und ja, von daher kann man da auf jeden Fall hoffen, dass es ein großartiges Spiel wird. Wir können aber jetzt, bevor wir noch da vielleicht zu machen, so ein Fazit fällen oder so ein Vorab-Fazit mal geben, vielleicht nochmal darauf eingehen, was das Besondere dann ist jetzt eben nochmal mit diesen Hauptcharakteren und wie man die rekrutieren kann. Vielleicht willst du da noch ein bisschen was zu sagen oder wie deine Empfindungen da sind.
Ja, also es ist eben Hauptcharaktere, kann man rekrutieren, wie du schon gesagt hast, über verschiedene Art und Weisen. Also man kann die identifizieren als Hacker, dass es eben Hacker sind. Und die haben dann wohl auch individuelle Geschichten, wie man die rekrutieren kann. Also manche kann man vielleicht einfach anlabern und fragen, hey, hast du Bock? Andere muss man vielleicht irgendwie erst retten oder so, weil sie halt auf eigene Faust schon was am Machen sind und dabei aber verkacken. So war es ja in dieser
Richtig, richtig. Und man kann Vorschau. Zum Beispiel auch so ein bisschen sich ins soziale Gefüge reinhacken und quasi vielleicht irgendwie einer Freundin von dem einen Hacker irgendwie vielleicht ein Geschenk besorgen oder die vor einem Gangster retten oder so, und dann wird man quasi dadurch belohnt, dass die irgendwie der Freund von der Freundin da eben dann halt einem beitritt oder sowas. Also dass man sozusagen das noch über diese eigenen Charaktergrenzen hinausgeht, nur dass man sozusagen nicht immer nur direktes Input-Output-Verhältnis hat, sondern halt, dass man eben sozusagen auch über Bande spielt ein bisschen.
Genau, also da gibt's dann verschiedene Möglichkeiten, aber da ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit man so viele Charaktere dann auch es so gestalten kann, dass es auch immer was anderes ist. Weil wenn man natürlich, sobald man dann 1, 2, 3, 4 Charaktere über dieselbe Art und Weise rekrutieren kann, dann ist es vielleicht beim einfach Anlabern noch am realistischsten, dass du die halt fragst so, aber wenn du jetzt irgendwie bei 4 Leuten den Freund oder die Freundin irgendwie den retten kannst und dann schließt er sich die anderen, wirkt es halt dann irgendwann auch ein bisschen, geskriptet so.
Random, sehr random wirkt es dann auf
jeden Fall. Mega, ja. Und das soll es natürlich einfach nicht wirken. Also man soll halt nicht das Gefühl kriegen, dass da was gescriptet wurde.
Nicht so generisch, ne, so wie bei World of Warcraft. Okay, jetzt haben sie einfach irgendwie die Wölfe durch, weiß ich nicht, irgendwas anderes ersetzt oder sowas. Oder gut, World of Warcraft, ich weiß gar nicht, ob es da Wölfe gibt, aber sorry für an alle World of Warcraft-Spieler.
WoW gibt's alles. Aber es ist halt einfach, dass das stelle ich mir dann halt auch ein bisschen komplex vor, wenn man dann hunderte Charaktere hat, oder vielleicht nicht hunderte, aber 80, 90, 100 Charaktere oder so, die man vielleicht potenziell rekrutieren kann, ob da wirklich jeder, oder sagen wir mal 80, weil 20 kannst du einfach so anlagen, und dann sagen wir mal 80 davon, haben irgendwie die individuelle Story, wie du sie anwerben kannst. Wenn ja, dann awesome. Wenn nein, ja, dann halt normal.
Ich glaube, das Spannende wird vor allem auch sein, wenn du nachher den Charakter spielst und quasi von einem NPC zu einem PC wird, also zu einem Player-Character, dass es dann ja auch so sein, dass es dynamische Cutscenes gibt, wo du quasi eben deinen Charakter wirklich daran siehst und der halt eben auch entsprechende, vielleicht eine tiefere Stimme hat oder sowas, wenn es vielleicht so ein Rauchertyp ist oder vielleicht eine sehr helle, piepsige Stimme, wenn es irgendwie so ein Teenager ist oder sowas. Das soll ja auch, glaube ich, noch eine Rolle spielen, dass die sozusagen sehr dynamisch drauf eingehen wollen, welcher Charakter das ist und entsprechend dann eben auch diese Voice-Over-Geschichten entsprechend da so darstellen, dass es auch realistisch und passend ist. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das wirklich dynamisch wirkt oder nachher sehr generisch und irgendwie sozusagen nur leicht abgewandelt und nicht wirklich auf den Charakter zugespitzt.
Ja.
Genau. Aber ja, ich finde wirklich, es gibt viel mehr Pro-Punkte als negative Punkte bei Watch Dogs Legion, weil ich sag mal so, ich finde es gut, dass sie sich aus der Deckung hervorgewagt haben. Ja, dass sie sozusagen jetzt einfach auch neue Wege gegangen sind, weil sie hätten ja sagen können, gut, wir machen einfach ein neues Setting, aber es bleibt alles so vom Spielprinzip her bestehen, wie jetzt bei einem Watch Dogs 2 oder so. Das hat ja wunderbar funktioniert. Da machen wir jetzt vielleicht nicht ganz so flippige, hippige Charaktere, sondern setzen da vielleicht einfach auf eher, sag ich mal, einen ganz normalen Aiden Pierce Charakter und machen Watch Dogs 3 in London. Finde ich gut, dass sie da einfach auch neue Wege gehen und nicht sozusagen sich da auf diesen alten Lorbeeren von Teil 1 weiter ausruhen.
Ja, aber wie viel Neues hat man jetzt gesehen, bis auf die Tatsache, dass man halt verschiedene Charaktere spielt? Also ich finde, das Gameplay,
das sieht schon sehr krasse Neuerung.
Ja, natürlich, dass du dann verschiedene Charaktere spielst, aber es geht ja auch nicht darum, dass du nur Charaktere rekrutierst, sondern das Wichtigste für mich ist einfach, dass du den Charakter, den du spielst, und die Missionen, die du dann mit dem Charakter absolvierst, dass die abwechslungsreich gestaltet sind und auch vielleicht Überraschungen bieten oder spielerisch Spaß machen sollen. Wenn ich mir jetzt mal angucke, den ersten Teil, da gab es sehr viele Missionen, die waren schon besonders. Also da ist man nicht einfach reingegangen, hat ein bisschen rumgehackt und ein paar Leute erschossen, sondern da musste man über Kameras dann auch alles beobachten und die Zeit abpassen, damit dann keiner sieht.
Das CTOS, ja. Das gefürchtete CTOS.
Genau. Und irgendwelche Straßenrennen vor Leuten abhauen oder einholen oder irgendwie sowas. Und beim zweiten Teil sah das eigentlich auch genauso aus. Also da hatte man das auch und da hat man dann auch sich da reingehackt und ist da reingelatscht und hat dann Leute abgeknallt und dann gab es noch Drohnen, glaube ich. Also soweit habe ich gar nicht gespielt, aber das habe ich auch gesehen, dass man dann noch Drohnen hatte und so. Aber
Teil 2 gab es ziemlich viel mit Drohnen-Action.
Also ja, aber das Gameplay, das man jetzt in dem Trailer da gesehen hat, oder in dem Gameplay-Trailer, da sind sie dann auch in so eine Bude reingestürmt und haben halt da Leute abgeknallt und haben da, glaube ich, auch jemanden befreit.
Ja, gut.
Und da ist es dann aber auch, sah jetzt auch nicht wirklich sehr nach was Neuem aus auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gab es auch nicht viel zu hacken. Also das sah mir mehr aus wie so ein klassisches ich bin Shooter-Man, renn rein und muss den halt befreien und tue halt dann schon auch so ein bisschen taktisch mit Verstecken und dann den Typen abknallen und so. Aber das ist sah jetzt in dem Fall nicht originell aus. Ich meine, klar, das heißt natürlich nicht, dass es in dem ganzen Game nichts Originelles gibt, aber in so einem Trailer, wo es dann um Watch Dogs geht, würde ich mir dann schon auch irgendwie hoffen, dass man in dem Gameplay Watch Dogs Mechaniken sieht und nicht einfach nur Mechaniken aus einem Shooter, wie sie jetzt in jedem anderen Taktik-Shooter auch vorkommen könnten.
Die Sache ist halt, die E3 ist ja schon eine sehr große Mainstream-Messe, würde ich jetzt mal sagen, wo wirklich die ganze Weltöffentlichkeit draufblickt und halt vielleicht auch Spieler quasi angesprochen werden, die vielleicht jetzt nicht in der Tiefe immer im Gaming drin sind. Und deswegen glaube ich halt schon, dass sie einfach versucht haben, da möglichst viele Leute mitzunehmen. Und die meisten Leute holst du zumindest halt erstmal so auf den ersten Blick mit Shooter-Action ab, würde ich mal sagen.
Aber wenn dann am Ende keine Shooter-Action pur drin ist, dann ist es doch auch wieder eine Verarsche. Ich meine, Watch Dogs ist doch gerade nicht das, was du an Spieler verkaufen. Also entweder wir reden jetzt beide, entweder redest du oder entweder rede ich, aber nicht beide gleichzeitig, das ist scheiße. Also es ist doch, Watch Dogs zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass du nicht nur Rumgeballer hast oder nicht einfach nur reinrennen, Leute erschießen und wieder rausgehen mit dann irgendjemandem, den du befreit hast, sondern dass es halt das Besondere ist, dass du dann irgendwas hackst oder dass du dann irgendwas explodieren lässt durchs Hacken, weil dann da irgendwie ein Kurzschluss entsteht oder so. Gerade so Sachen machen es doch gerade interessant. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich die höchsten Ansprüche der Welt habe und die anderen einfach so niedrige Ansprüche haben, dass ihnen es reicht, wenn man da halt rumballert. Aber das finde ich jetzt eigentlich eher ein eher schwaches Argument, wenn ich ehrlich bin, dass man sagt, ja, aber erstmal die krasse Action rausballern und zeigen, dass es halt voll die Action hat und am Ende hat es dann aber sehr wenig davon und viel mehr Taktik, dann wäre das doch erstens enttäuschend für die, die Taktik erwarten und sie nicht sehen und zweitens für die, die dann Action erwarten und die dann gar nicht da ist.
Das wird wahrscheinlich auch so laufen wie bei ganz vielen anderen Geschichten, dass du quasi auf der E3 immer so einen ersten Aufschlag hast. Du zeigst erstmal das Spiel, so ein bisschen die Spielwelt, so ein bisschen wie das Ganze funktioniert, das Gameplay, die Grundmechanismen. Und dann quasi bei der Gamescom kannst du nochmal unterschiedliche Features nochmal beleuchten und all Detail beschreiben. Ich glaube, so läuft es erstmal ab. Niemand hatte natürlich im Vorfeld, wurde schon viel gemutmaßt, dass jetzt der nächste Teil von Watch Dogs in London spielt. Aber niemand hatte ja ein klares Verständnis davon, was Watch Dogs Legion sein könnte. Viele Leaks gab es schon, ging auch einiges dahin. Aber quasi, man muss natürlich trotzdem erstmal davon ausgehen, dass diese Leaks nicht an jeden Spieler herangedrungen sind, der sich jetzt nicht in der Tiefe damit beschäftigt hat. Und deswegen glaube ich halt, dass die E3 halt erstmal so ein erster Aufschlag ist. Da hast du erstmal so eine erste Präsentationsfläche. Und auf der Gamescom beispielsweise hast du dann eben die Möglichkeit, nochmal die einzelnen Slices des Spiels nochmal zu präsentieren, auch nochmal den Journalisten im Hintergrundgespräch dann nochmal Einblick zu geben, zum Beispiel, dass es eben auch eine sehr große Schleichmechanik gibt, dass du es auch sehr taktisch lösen kannst und. Oder dass du vielleicht auch so eine Art Koop-Elementen drin hast, dass du eben vielleicht einen Charakter steuerst an einem Missions-Hotspot und vielleicht mit dem anderen Charakter irgendwie dann halt irgendwas anderes machst, um sozusagen dir Zutritt zu verschaffen oder dem anderen irgendwie dabei zu unterstützen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch nochmal Verknüpfungen miteinander gibt. Und deswegen bin ich da noch sehr optimistisch und sag da quasi erstmal, pro Ubisoft und pro Watch Dogs, weil ich empfand das eigentlich beim 1 und beim 2 eigentlich schon relativ fair enough, um sozusagen das Spiel auch so zu zocken, wie ich Bock hatte.
Ja, gut, also das ist natürlich, wenn du das so siehst, ist es gut, aber ich finde, also großes Thema ist der erste Eindruck so. Und ich hatte jetzt beim ersten Teil von Watch Dogs war ich ein riesen Fan, hab mir den zweiten dann vorbestellt, Collector's Edition, bla bla, fanden dann scheiße. Hab ihn verscherbelt, die Collector's Edition, und nie wieder angefasst. Und wenn ich mir dann denke, okay, jetzt sehe ich einen Watch Dogs, und dann habe ich ja schon so eine gewisse Hoffnung, dass es besser
ein wird. Ein enttäuschtes Fanboy-Herz, ja, Leo.
So ungefähr. Also Fanboy war ich jetzt nicht so, also das würde ich jetzt nicht behaupten, ja, aber
gut, Collector's Edition gegönnt, ne?
Das mache ich bei fast jedem Spiel, also so ist es nicht. Aber
ich wollte dich damit nur aufziehen.
Ich weiß, danke. Aber dass du dann halt mit der Hoffnung rangehst, dass es vielleicht wieder ein bisschen cooler wird, und dann sieht man aber überhaupt nichts von der Mechanik. Mhm. Ich meine, klar, mit diesem viel Charaktere und so, das ist ja schon auch ganz interessant, aber das ist jetzt auch kein Punkt, wo ich sag, boah, geil, sondern ich bin halt auch mehr der Fan von, ich spiele diesen Typen oder diese Tussi und die dann einfach durch, und die hat eine ganz tiefe Charakterentwicklung.
Ja, ja.
Bin ich jetzt persönlich mehr der Favorit von. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, okay, cool, dann hat man diese verschiedenen Charaktere, da bin ich jetzt auch offen gegenüber. Aber dann vom Kern von Watch Dogs, mit der Ausnahme natürlich auch wieder von diesem Meinung wird unterdrückt und Überwachungsstaat und bla.
Es ist schon ein spannendes Setting an sich, muss man sagen. Ist ja auch sehr realistisch.
Aber,
ne?
Ja, aber Gameplay-technisch halt einfach nicht das, was ich mir jetzt irgendwie erhofft hätte zu sehen. Und da kommt ja vielleicht noch was, wie du gesagt hast, auf der Gamescom oder so. So ist es ja nicht. Aber der erste Eindruck von mir ist jetzt eher ein would not buy. Ja, und finde ich schade. Ja, also, weil ich hätte schon Bock drauf. Und ich würde es mir
find auch gerne kaufen. Finde ich auch schade für dich, Leo. Finde ich auch schade für dich. Nee, alles gut natürlich. Kein Beef jetzt hier an der Stelle. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, ich werde es mir nicht vorbestellen, weil ich auch nur ein bisschen abwarten möchte, was die Gamescom so zutage fördert. Aber am 6. März 2020 Da deutet gerade sehr, sehr viel drauf hin, wird es in der Konsole rotieren. Und ich werde da ein bisschen quasi Visit Great Britain machen und mir ein bisschen London anschauen in den Tagen. Freue ich mich schon drauf auf Watch Dogs Legion. Der neue gedacht, heiße Urlaub, Open World Titel mit Hacking Power von Ubisoft.
Da habe ich jetzt gerade, da habe ich jetzt gerade den falschen Gedanken im Kopf gehabt.
Ach so. Okay. In Klammer Affiliate Werbung, kannst jetzt irgendwelche Affiliate Links reinposten, ja? So viel Happiness, wie ich jetzt hier zu dem Spiel verbreitet habe.
Ja, so. Ubisoft
das hat uns Ding by the way hier, nicht das gekauft. Game-Ding muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ne?
Ubisoft hat uns by the way nicht gekauft und wenn, dann zumindest nur Daniel. Mich nicht. Ja.
Ja, natürlich, Leo ist der ganz unabhängige journalistische Kopf hier
ja, in diesem Projekt. Ja, ich wurde nur von CD Projekt Red gekauft, sonst wurde ich von niemandem gekauft.
CD Projekt Red ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch einen mehr oder weniger netten Kommentar bekommen zu unserer letzten Folge. Wenn ihr auch Feedback hinterlassen wollt, immer gerne an podcast@gamedings.de oder auch auf Twitter @gamedings. Da freuen wir uns tatsächlich immer sehr, wenn ihr uns da neues, heißes Feedback erreicht. Und so auch zuletzt hat uns da was erreicht. Und vielleicht liest du mal vor, während ich nochmal den Namen des Autoren raussuche. Den habe ich mir zufälligerweise nicht notiert. Deswegen kannst du schon mal kurz den Kommentar vorlesen und ich suche mal kurz seinen Namen raus.
Genau, das Ganze bezieht sich auf den Podcast von letztem Mal. Da haben wir über die Xbox PK gesprochen und sehr detailliert über Cyberpunk. Und da bezieht sich auch der Kommentar darauf, damit die Leute jetzt auch damit ihr wisst, worum es geht.
Gerne.
Hol sie erstmal ab. Ja, genau. Ich fange mal an. Also Zitat. Ganz okay, aber sie liegen den Aussagen der Pressestimmen gegenüber nicht richtig, wenn sie behaupten, dass es nichts ist, was so nicht schon einmal auf der Konsole zu sehen war. Genau das soll und will Cyberpunk 2077 doch sein. Wie sie bei IGN in ungefährem Wortlaut sagten, es wird ein Spiel werden, was für die aktuelle Generation steht. Das gilt auch in Bezug auf die Grafik. Das 45-minütige Gameplay lief auf der Pro, also der PlayStation Pro, und sah laut Augenzeugen definitiv eher nach High-End-PC aus. So, das war der Kommentar, der da
verfasst wurde. Ja, es ist mein Namensvetter, dem Daniel. Hi Daniel, grüß dich, moin.
Herzlichen Dank für den Kommentar.
Genau, einen Kommentar. Ich habe ja auch schon darauf geantwortet. Auf Facebook hat uns der Kommentar erreicht. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, wie gesagt, schreibt uns auch gerne Feedback. Auch gerne kritisches Feedback. Und man muss vielleicht auch nochmal vorne wegschicken, wir haben den Podcast ja direkt nach der Microsoft PK aufgenommen. Also uns war nicht klar, ob es dazu überhaupt noch Gameplay geben wird zu Cyberpunk neues Gameplay. Es war schon relativ absehbar, dass es nochmal so eine Gameplay-Demo gibt, ähnlich wie es auch im letzten Jahr. Aber wir sind quasi einfach nur ganz frisch mit unseren Eindrücken von der Microsoft PK reingegangen.
Also halbe Stunde danach oder so. Also wussten noch gar nichts von Gameplay oder so. Wir haben nur diesen Trailer gesehen und Keanu Reeves mit seinem Breathtaking.
Wir waren doch absolut im Breathtaking-Modus drin und haben einfach nur quasi das gesagt, was uns eingefallen ist. Waren aber doch ein bisschen kritisch und haben gesagt, ja gut, es sieht vielleicht schon so aus, dass Cyberpunk, das jetzt noch in der aktuellen Konsolengeneration erscheint und nicht in der nächsten, vielleicht auch ein paar Abstriche machen muss. Und da wir sozusagen jetzt auch diese neue Gameplay-Demo überhaupt noch nicht kennen, können wir natürlich auch nur das bewerten, was die Pressevertreter draußen geschrieben haben und gesagt haben. Und deswegen würde ich halt einfach sagen, wir müssen uns einfach nur ein bisschen gedulden, um dann wirklich ein abschließendes Fazit zu bilden, ob das jetzt ein Spiel ist, was weit besser aussieht als der durchschnittliche Xbox One oder PS4 Pro-Titel. Ich finde, da sind sozusagen die Fakten noch nicht ganz klar. Da wird wir da eindeutig sagen können, ja, es sieht viel, viel besser aus als der durchschnittliche Xbox One X-Titel oder so. Oder eben auch nicht. Ne? Also ich finde, da ist noch nicht so die Datengrundlage da, um das so abschließend zu beurteilen.
Also ich meine, das Gameplay letztes Jahr, das lief auf einer 1080 Ti, also das war schon ziemlicher Leistungsrechner auf jeden Fall und das sah ja auch ziemlich gut aus. Ja gut, natürlich nach Augenzeugenberichten sah es nach High-End-PC aus, aber wie wahr sind Augenzeugenberichten? Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig zu sagen. Und wie hoch war dann die FPS-Zahl mit den High-End-PC
Und vor allem aussehen? Das Ding ist halt, du kannst natürlich ja auch in so einer Gameplay-Demo, da hast du halt ganz ausgewählte Szenen, die du da vorspielst, da weißt du natürlich auch, dass die, sage ich mal, vielleicht auch konstant mit einer guten FPS-Zahl durchrattern. Ja. Wenn du aber nach einer Open-World bist und da wirklich eine krasse Actionsequenz ist, da musst du vielleicht auch mit dynamischer Auflösung arbeiten oder so Geschichten, um das einfach sozusagen smooth hinzubekommen. Also deswegen würde ich auch sagen, so Demos, die spiegeln, wir haben es ja auch bei Cyberpunk gesehen, bei Watch Dogs 1, die spiegeln natürlich auch nicht immer ganz die Realität wieder, wie es nachher im fertigen Spiel aussieht.
Also was auf jeden Fall der Fall sein wird, das habe ich bei Nvidia gelesen, dass Cyberpunk Raytracing unterstützen wird. Das ist schön, weil dann kriegt meine RTX mal ein bisschen was zu tun. Ich habe noch kein Game mit RTX bisher.
So muss das.
Und werde es dann auch natürlich schön ausprobieren können. Also es wird für den Rechner sicherlich sehr anspruchsvoll werden. Das bin ich mir sehr, sehr zuversichtlich. Da wird mein PC auch sehr ins Schwitzen geraten. Der soll er aber auch, weil der ist eh viel zu gechillt die meiste Zeit. Ja, also ich meine, natürlich wird's laufen auf den Konsolen und
ich denke, es wird auch gut laufen. Also Witcher 3 sah ja auch nicht schlecht auf irgendwie auf den Konsolen. Gut.
Aber ich finde, also ich habe eine Xbox One hatte ich mal und habe da Witcher drauf gespielt und ich finde, also Witcher auf der Xbox und Witcher auf meinem PC finde ich, das war schon ein sehr großer Unterschied, ja.
Ja, klar.
Und es sah nicht scheiße aus, so ist es nicht, aber es
gut,
ist
gut. Man muss dazu, ich habe es ja glaube ich auch schon im letzten Podcast gesagt, die Konsolen sind jetzt sozusagen in den letzten Zügen, dass sozusagen die Konsolengeneration neigt sich dem Ende, das ist vielleicht ein bisschen überhöht, weil letztendlich wird immer noch nach wie vor Spiele auch für die alten Konsolen geben, für die PS4 und die Xbox One. Aber es ist natürlich schon so, dass im nächsten Jahr die neuen Konsolen vor der Haustür stehen. Und jetzt haben die alten Konsolen einfach schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 2013 kamen sie ja raus, die erste Generation quasi von Xbox One und PS4. Und die Entwickler kennen natürlich jetzt auch jede Stelle, wie sie sozusagen da die maximale Performance rausziehen. Das ist natürlich auch schon ein krasser Vorteil im Vergleich zu der Zeit, wo vielleicht ein Witcher 3 nochmal rausgebracht wurde für die neuen Konsolen. Also deswegen würde ich da auch schon sagen, dass wir da schon ein ganz gutes Portfolio oder an Leistung auch jetzt haben bei den beiden Konsolen. Und deswegen, ich bin da auch bei Daniel, so heiße ich auch selber, von daher kann ich auch bei mir selber sein.
Ich bin da ganz bei mir.
Nee, aber es wird sicher gut aussehen. Aber wie gut, das würde ich sagen, muss ich halt noch
zeigen. Also die zeigen. Aussage High-End-PC, also nach High-End-PC aussehen, die hat ja nicht er getroffen, sondern das ist ja von Pressen, hat er jedenfalls gesagt.
Genau.
Finde ich auf jeden Fall mutig, ja, also sehr gewagt zu sagen, dass es sieht nach High-End-PC aus, wenn es auf einer PlayStation Pro läuft. Aber wir werden sehen, ja. Also ich denke mal, ich bin mir recht sicher, dass wir das Gameplay dann auch zur Gamescom-Zeit selber sehen dürfen. Mhm. Ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt. Und da werden wir ja mal gucken, wie da die Grafik so aussieht. Und genau.
Genau,
das,
genau.
Werden wir dann sehen und bis dahin bleibt ein sehnsüchtiges vor sich hin schweben oder schwadronieren, bis man endlich wieder neuen Stoff bekommt.
Yes. Ja, cool. Aber vielen, vielen Dank. Hat doch Spaß gemacht, so ein bisschen mit der Community zu diskutieren. Falls ihr natürlich sagt, hey, ihr beiden habt einfach mal gar keine Ahnung. Der Daniel hat total recht gehabt. Ja. Der Kommentator Daniel.
Und auf PlayStation 4 Pro sieht eh immer alles besser aus als auf dem PC.
Nee, und hinterlasst uns Feedback, würde uns freuen. Und wahlweise natürlich auch immer gerne bei Spotify mal ein Follow da lassen. Das hilft uns natürlich auch immer sehr bei der Sichtbarkeit.
Ein Abo.
Ja. In diesem Sinne, ich lasse mir noch ein Bad ein, ist mega heiß hier drin und so. Und dann hören wir uns wieder.
Nächsten Podcast-Folge gibt's dann live unter der Dusche.
Naja, oder hier wie bei Cyberpunk, da war doch auch diese Eisbecken. Sequenz noch, wo du dich quasi so in diese VR-Welt stürzt ne? Und dann dich erstmal runterkühlen musst, damit dein Gehirn nicht explodiert.
Ja, den Status lustig. Kriegen wir bald auch ohne virtuelle Realität hin, weil unser Kopf auch so einfach anfängt zu explodieren. Also es ist wirklich der Hammer. Ich glaube, es sind gerade mal 30 Grad bei mir gerade und ich sterbe fast. Das wird nicht besser den Sommer.
Ja, wir können ja bald auch so einen Klima-Podcast mal machen. Da haben wir auch hohe Abrufzahlen. Ne?
Ja.
Haben alle Parteien haben wir im Boot, ja. Die Klimaneugner, die Klimakritiker.
Gaming
da
im Sommer. Alle mit ab. The Struggles.
Sommer Struggle Podcast. Ja. Okay, ja, da, in diesem Sinne, bis dahin, viel Spaß beim sehnsüchtigen Warten auf Watch Dogs oder auf Cyberpunk, wie auch immer. Der Leo und ich haben schon so ein paar neue Ideen für den nächsten Podcast, aber falls ihr auch mal flauschige Themenvorschläge habt, auch gerne an podcast@gamedings.de.
Aber nur flauschige Themen.
natürlich. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut, bis dann.
Tschüss.